Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Heute wollen wir euch was ganz, ganz Neues vorstellen. Es gibt nämlich ein neues Achtsamkeitstraining und Mai Höeng hat davon natürlich ganz früh erfahren und deswegen kannst du uns das jetzt auch berichten. Ich bin sehr gespannt. Mai Höeng ist Verhaltenstherapeutin, Doktor, Psychologin und total natürlich in der Achtsamkeitsszene drin. Darf ich fragen, wie du davon erfahren hast?
Ich habe also davon erfahren, weil ich noch in einem anderen Kontext mit Professoren an einem Artikel geschrieben habe zur Psychotherapie und Meditation. Und dann hat mir der eine Professor von diesem neuen Achtsamkeitstraining erzählt. Und das kannte ich auch vorher gar nicht, auch das Buch nicht. Dann habe ich das Buch erst auf Englisch gelesen. Und dann habe ich jetzt auch, ich kann das euch ja sagen, ein großer Tipp von mir, sage ich schon. Das Buch heißt Das neue Achtsamkeitstraining, die Botschaften von Gefühlen erkennen und entschärfen. Das gibt's jetzt auch auf Deutsch und das ist 2023 erschienen von Mark Williams und Danny Penman. Und genau, das habe ich dann verschlungen und war ganz begeistert und dachte, das müssen wir natürlich in Achtsam besprechen, weil wir ja schon viele Folgen über Kurse, Meditationsprogramme hatten und das gehört auf jeden Fall in diese Reihe da rein.
Genau, und ihr fragt ja auch ganz oft, achtsam@deutschlandfunknova.de ist unsere E-Mail-Adresse und ihr fragt ja auch immer wieder, hey, könnt ihr mir das und das empfehlen und so? Oder, keine Ahnung, welches Programm soll ich am liebsten machen oder was passt am besten zu mir oder so? Also hier auch wieder der Hinweis, wir sind natürlich nicht, also Mai Höeng ist nicht eure Therapeutin hier, sondern quasi Podcast-Moderatorin in dieser Funktion, in der sie jetzt hier zu uns spricht. Und deswegen Vorsicht, Vorsicht, aber wir können eben Informationen bereitstellen. Wir haben auf deutschlandfunknova.de auch schon eine Folge zu Programmen gemacht, MBSR und wie sie alle heißen. Also wir haben schon ganz viele vorgestellt und dann dachten wir, können wir das Neue natürlich auch vorstellen. Ich bin Diane, ich bin Moderatorin, ich bin Autorin und großer Fan der Achtsamkeitspraxis und deswegen bin ich ganz gespannt, weil ich weiß noch gar nichts. Ich stelle jetzt hier die Fragen und lass mich genauso informieren wie ihr zu Vedana. Ein neues Achtsamkeitstraining, das wollen wir euch natürlich sofort kredenzen. Kannst du uns vielleicht mal direkt als Einstieg nochmal sagen, was denn das Neue jetzt daran ist?
Also ich sag mal in Anführungszeichen neu, weil Vedana, das kommt ursprünglich, ist ein wichtiger Bestandteil aus dem Buddhismus und diese Praxis gibt es schon ganz lange, aber neu ist quasi wie dieses Programm zusammengestellt wurde und dass es halt einen Weg in diese westliche Achtsamkeitspraxis gefunden hat. Und der Fokus hier liegt vor allen Dingen auf der Emotionsarbeit und entwickelt wurde dieses Programm, über das wir heute sprechen, von Mark Williams. Er ist Professor für klinische Psychologie an der Universität Oxford und hat damals das MBCT, also Mindfulness-Based Cognitive Therapy oder auf Deutsch achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie, das hat er mitentwickelt. Also wir haben hier quasi von den Urvätern der Achtsamkeitsprogramme jemand, der was Neues entwickelt hat. Und diese Autoren, also Williams und Penman, die hatten einen internationalen Bestseller geschrieben, das Achtsamkeitstraining 20 Minuten täglich, die ihr Leben verändern. Und quasi, das ist jetzt so das Neue, wo ich denke, einfach diese ganzen Jahre von Erfahrung, die sie irgendwie so synthetisiert haben, das findet man in diesem Buch. Und vorher, also die MBCT, die war sehr noch mit dem Umgang mit Gedanken. Also war es zum Beispiel, MBCT wurde ja vor allen Dingen für Menschen mit Depressionen entwickelt, die immer wieder auch in diese Depressionsfalle so reintappen, weil sie halt so grübeln. Also da ging es ganz viel darum, wie können wir damit umgehen, dass wir nicht mehr grübeln oder einen anderen Umgang mit dem Grübeln finden. Und hier geht es wirklich um Gefühle oder eigentlich eine Vorstufe von Gefühlen schon. Und das ist das Spannende, finde ich.
Oh, wie schön. Also Vedana, das sind die sogenannten Gefühlstöne, ne?
Mhm. Gefühlstöne, also es gibt nicht so eine 100% richtige Übersetzung, aber Gefühlstöne oder Gefühlsfärbung. Und das ist quasi so der erste Eindruck, wie sich eine Erfahrung anfühlt. Und es gibt drei Ausprägungen aus dem Buddhismus. Es ist auch wirklich so, dass man sagt, eine Gefühlston kann entweder angenehm, unangenehm oder neutral sein. Und das ist keine Emotion in dem Sinne wie zum Beispiel Trauer oder Angst, was ja schon ganz festgefahren ist, sondern so ein erster Eindruck von dem tatsächlich, ne? Und die haben so ein Beispiel aus dem Programm, wo sie sagen zum Beispiel, wenn ihr an einen Schokoladenkuchen denkt, dann ist es für die meisten vielleicht eher was Angenehmes, ne, oder ihr fühlt es, dass es etwas Angenehmes ist. Wenn aber man aber zum Beispiel eine schwere Mahlzeit vorher hatte und total satt ist, dann kann allein schon so ein Bild oder ein Gedanke daran sehr, sehr unangenehm sein. Also das ist auch immer eine Interaktion quasi von Körper und Geist in Kombination mit dem, was man quasi, was man antrifft. Also es ist nichts Festgefahrenes oder so. Und diese Gefühlsfärbungen oder Tönungen, die sind sehr, sehr schnell. Die blitzen so kurz auf. Und um die wahrnehmen zu können, ist es halt sehr, sehr wichtig, dass wir uns in Achtsamkeit üben, damit wir sie einfach nicht ignorieren oder so.
Okay, sehr schön. Also Gefühlsfärbungen. Und wir können, also machen wir sowieso hier in jeder achtsamen Folge, immer achtsam darauf achten, was für eine Gefühlsfärbung das für uns ist. Ne? Weil es sind ja oft eben, genau wie du gesagt hast, nicht die Dinge, die irgendwie sind. Also ein Schokoladenkuchen ist nicht per se gut oder schlecht. Ein Schokoladenkuchen ist einfach ein Schokoladenkuchen. Oder ich mag auch immer wieder das Beispiel mit dem Regen. Ne? Also wenn Dürre herrscht, dann ist Regen gut. Und wenn man gerade eine Bootsfahrt machen will oder gerade grillen will mit seinen Freunden, dann ist Regen blöd. So. Also Regen ist nur Regen. Regen ist weder gut noch schlecht und so. Deswegen, ja, das finde ich ganz, ganz faszinierend, dass quasi Vedana sich damit beschäftigt, weil ich das auch wahnsinnig faszinierend finde. Du hast einen Test mitgebracht.
Ja, einen kleinen Test, damit ihr einfach so ein Gefühl dafür bekommt, worum es heute gehen soll. Ich werde euch jetzt einfach ein paar Wörter nennen und da könnt ihr ja mal so ein bisschen beobachten, wie sich das für euch anfühlt, wenn ihr das so hört. Ob es angenehm ist, unangenehm oder neutral. Also ich fange mal an. Öffentliche Toilette, lächelndes Kind, frisch gebackene Plätzchen, Blätterrauschen oder Sonnenschein am Strand. Und was kam bei dir, Diana?
Ich wollte dich auch gerade fragen, weil wir, glaube ich, teilweise, also ich glaube, bis auf die öffentliche Toilette haben wir, glaube ich, unterschiedliche Empfindungen, oder? Ich bin neugierig, ganz kurz. Was hast denn du für eine Tönung bei frisch gebackenen Plätzchen?
Ich fand's angenehm, weil ich gern backe.
Genau, das dachte ich mir nämlich. Ja. Ich backe nicht gerne, ich mag Plätzchen nicht, ich finde sie meistens zu süß und ich esse einfach nicht gerne Plätzchen. Deswegen habe ich eher so eine neutrale Gefühlstönung, bis teilweise, dadurch, dass ich gerade satt bin, sogar negativ.
Ja, ne?
Witzig, spannend. Ne? Es ist nämlich nicht das Plätzchen, sondern deswegen habe ich extra das genommen als Beispiel, um zu zeigen, dass es unterschiedlich ist. Aber öffentliche Toilette können wir uns einigen, oder?
Ja, genau. Aber Blätterrauschen ist ja auch spannend irgendwie so, ne? Also ob das, also für mich war das eher angenehm, also gar noch nicht mal mehr so neutral, sondern an Blätterrauschen, da dachte ich, oh, wenn der Wind so durchfegt oder so, das ist eine sehr angenehme, so
100% angenehm, ne? Bei mir auch. Genau. Ja, auch selbst wenn es mal ein bisschen stürmischer wäre und die Blätter aufgrund von einem heftigen Wind rauschen, fände ich es immer noch angenehm. Witzig.
Ja, ne? Und das ist halt wirklich so, es ist noch keine klare, da ist ja keine Emotion wie krasse Trauer oder große Freude oder Stolz oder so, sondern wirklich so ein erstes Empfinden. Und das ist das, worum es bei diesem Training oder bei Vedana geht. Ne? Und genau, uns ist es ja auch, oder mir oder uns, ja, nee, uns auf jeden Fall ist es ja auch wichtig, immer die Ursprünge auch so ein bisschen so reinzubringen, einzubetten. Und die Ursprünge von Vedana sind unter anderem im Buddhismus. Und da ist es so in der buddhistischen Psychologie, dass man davon ausgeht, der Mensch, der besteht aus sogenannten 5 Aggregaten, Skandhas. Einmal der Körper, die Form. Dann an zweiter Stelle kommen schon die Gefühle, Wahrnehmung, Geistesformation und Bewusstsein. Also aus diesen 5 Dingen, wenn man wirklich den Menschen verstehen will, dann betrachtet man in den Meditationen all diese einzelnen Aggregate. Aber auch in der Lehrrede, einer sehr wichtigen Lehrrede vom Buddha über die 4 Verankerungen der Achtsamkeit, da adressiert er auch schon Vedana. Also da wirklich wörtlich heißt es in dieser Lehrrede, jedes Mal, wenn der Übende ein angenehmes Gefühl verspürt, ist er sich bewusst, ich verspüre ein angenehmes Gefühl. Jedes Mal, wenn er ein schmerzhaftes Gefühl verspürt, ist er sich bewusst, ich verspüre ein schmerzhaftes Gefühl. Und jedes Mal, wenn er ein Gefühl erspürt, das weder angenehm noch schmerzhaft ist, ist er sich bewusst, ich verspüre ein neutrales Gefühl.
Ja. Jetzt ist das aber sehr komplex alles, ne? Also so, weil wir ja eben nicht, man kann nicht so sagen, okay, wenn das ist, dann ist das. Sondern das muss ja dann auch jeder achtsam selber erspüren. Und deswegen ist es vielleicht oft auch nicht, ich sag mal, benutzt worden, oder? In Kursen oder so, dieses Vedana, oder?
Ja, also das diskutieren die natürlich auch, dass das irgendwie sehr komplex ist, auch vielleicht ein bisschen mysteriös klingt, weil da gibt es ja keine richtige Definition. Das ist etwas sehr auch Intuitives, was wir quasi aus, mit dem wir praktizieren, ne? Weil wie du schon sagst, es ist nicht distinkt richtig oder falsch. Und manche Dinge, die sind ja auch irgendwie angenehm, und trotzdem auch unangenehm. Also beides kann es ja auch sein. Es ist ja nicht nur weder noch, ne? Und dann, die meisten Kurse, die gehen halt 8 Wochen. Und wenn man sagt, okay, wir wollen uns dem Grübeln widmen und dann noch 2 Wochen nur Vedana, dann haben die Leute ja keine Zeit dafür. Also das wurde auch diskutiert, dass es einfach etwas komplex ist, nicht genug Zeit ist und dass es für viele auch sehr rätselhaft ist. Aber jetzt, nach all den Jahren, wo es schon so viel Forschung zur Achtsamkeit gibt, so viele Programme, sei es zu Mitgefühl oder die unterschiedlichen Anwendungen von Achtsamkeit auf unterschiedliche Störungsbilder, Probleme, glaube ich, ist einfach auch das kollektive Bewusstsein und die Praxis so stark genug, dass man das auch einfach empfangen kann, ohne zu denken, so, hä, was ist das denn jetzt gerade? Wo kommt denn dieser Gefühlsmist her? So,
ja,
glaube ich.
Ja, ja, ich glaube, wir sind aber auch sowieso, ich bin ja großer Freund der Transformation, ne? Also, weil wir müssen einfach ganz viel transformieren, nicht nur so ein bisschen ändern, sondern wirklich komplett transformieren. Und ich glaube, wir kommen immer mehr von diesem, was soll das denn für ein Quatsch sein, zu, ah, stimmt, ja, ich habe ja auch Gefühle. Ah, stimmt, die sind ja komplex. Ah, stimmt, manchmal habe ich auch 2 oder 3 gleichzeitig. Interessant, vielleicht hat das auch eine Auswirkung auf zum Beispiel den Unternehmenskontext oder Politik oder eigentlich alles. Und deswegen finde ich das sehr, sehr interessant, dass das jetzt gerade so aufploppt, ne? Dass es ja eben noch neu ist. Und es ist eben auch wichtig, diese Gefühlsfärbungen wirklich wahrzunehmen, weil da ja dann noch viel mehr drauf folgt, ne?
Ja, und das ist das wirklich Spannende, finde ich, an Vedana. Also wenn wir zum Beispiel so eine angenehme Gefühlsfärbung haben, ne? Also zum Beispiel, bei mir waren es ja die frisch gebackenen Plätzchen. Ne? Ich habe da irgendwie so ein Bild und dann stellt sich direkt so was Angenehmes ein. Dann hat das ja eine Auswirkung auf mein Denken, mein Handeln und so weiter. Ne? Das löst ja bei mir dann den Wunsch aus, ich möchte mehr davon. Ne? Ich möchte vielleicht demnächst gleich in meine Küche rennen und dann nach Keksen suchen oder so. Und das ist ja, das ändert ja was in der Motivation. Wohingegen unangenehme Gefühlsfärbung, das löst ja eher sowas von Abneigung aus, Widerstand oder auch Vermeidung. Und bei neutralen Erfahrungen, das löst vielleicht Langeweile aus, Desinteresse oder auch die Tendenz, sich irgendwie so auszuklinken. So, ne, ich bin jetzt irgendwie raus oder so. Und diese Reaktionsimpulse, das, was darauf folgt, das kann ja so, so stark sein. Das kann uns in einen Gedankenstrom reinziehen, in einen Handlungsstrom. Und wenn wir quasi schaffen, das so zu üben, dass wir schon quasi, wenn der Keim gerade entsteht, nämlich diese Vedana, dass wir da schon reinsetzen können mit unserer Achtsamkeit, dann dieser ganze Rattenschwanz an Gedanken, an Grübeleien, an Handlung, dass wir uns das alles einfach ersparen können. Und das ist, glaube ich, das, wo dieses große Potenzial in diesem Training liegt, ne?
Und dieses Training kann man ja auch benutzen für die Psychotherapie, weil alles, was du eben gesagt hast, lässt sich ja auch auf die Psychotherapie anwenden, weil diese Vedana, diese Gefühlsfärbung ja natürlich schon auch in meiner Kindheit waren. Ja, also dann kann ich mir vielleicht sogar erklären, warum ich das nicht mag, warum ich davor Angst habe, warum ich diese Art von Bindungsmuster habe oder warum ich bestimmte Befürchtungen habe, warum ich ganz besonders pessimistisch bin oder ängstlich oder so. Ne? Da hängt ja auch alles mit allem zusammen, eben aufgrund dieser Gefühlsfärbung.
Ja, ne, das ist ja eine Form von Konditionierung, wenn wir automatisch in eine Bewertung, das ist ja schon sehr, sehr groß, so eine Bewertung, ne, wenn wir sagen, ja, das ist schlecht, das ist so weiter, ne, aber wenn wir da so reinspringen und wenn wir innehalten können, sagen so, irgendwie löst das bei mir was Unangenehmes aus und dann können wir uns die Frage stellen, warum eigentlich, woher kommt das? Genau das, was du gesagt hast und dann können wir unsere Detektivarbeit irgendwie so spüren, aber im Grunde genommen geht es ja ganz viel wieder darum, wir sind nicht irgendwie Sklave unserer Reaktion, unserer automatischen Reaktion, sondern wir können innehalten und nochmal schauen, hey, in welche Richtung geht das gerade? Durch welche Brille schauen wir gerade? Wir können uns ja vorstellen, diese 3 Gefühlsfärbungen sind Brillen, angenehm, unangenehm oder auch neutral. Und dann viel freier entscheiden, in welche Richtung wir gehen möchten. Ja.
Und diese Gefühlsfärbungen haben ja auch verschiedene, sage ich mal, Ursachen oder Vorgeschichten. Also einmal die Vergangenheit, ich habe es schon gesagt, meine Kindheit meinetwegen, aber auch, wie es mir jetzt gerade geht.
Ja, also das ist, glaube ich, ganz wichtig, so zu gucken, ne, wenn wir in der Gegenwart sind, ja, und auf Dinge so reagieren, dass quasi ganz oft irgendwas vorher war, was es ausgelöst hat, ne? Und wenn wir uns dessen bewusst sind, ne, was war jetzt eigentlich der Auslöser und hat mich dann in irgendwie so einer dieser 3 Bahnen geschoben, dann können wir dementsprechend reagieren. Und wenn wir uns nochmal die Frage stellen, woher kommen diese Gefühlsfärbungen eigentlich? Also es ist jetzt nicht einfach aus dem Himmel gefallen oder so, ja, sondern das entsteht im ganz Großen eigentlich aus unserer Interozeption. Wir hatten dazu tatsächlich ganz früh auch schon mal eine Folge, nämlich zu der Körperwahrnehmung. Weil unser Körper, der gibt uns die ganze Zeit eigentlich Feedback. Also es ist ein komplexes System, ja, wo unser Körper abcheckt, wie ist gerade unser Energieniveau, unser Hormonhaushalt, haben wir gerade Hunger, haben wir gerade Durst? Und immer muss geguckt werden, so passt das nicht, ja. Und wenn wir dann mit der Außenwelt in Kontakt kommen, ja, dann ist es auch ein Feedback, ne? Ich mag das nicht oder es ist mir eigentlich egal, ja. Und wenn wir quasi uns darin üben können, auf unseren Körper zu hören, diese Körperwahrnehmung zu stärken, ja, dann haben wir quasi eine Antwort. Ist es gerade angenehm, unangenehm und so weiter.
Und jetzt kommen wir mal ganz konkret zu diesem Programm. Also es ist so ein Programm wie MBSR, über das wir ja, wie gesagt, auch schon hier gesprochen haben ausführlich. Und das sind auch 8 Wochen, ne?
Genau, also in diesem Buch sind quasi, das ist so ausgelegt für 8 Wochen. Am Ende haben sie so einen Übungsplan, wo man quasi diesen 8-Wochen-Plan aufs ganze Jahr ausstrecken kann, wenn man sich einfach mehr Zeit dafür lassen möchte. Und jede Woche besteht aus 2 Übungselementen, einmal einer Meditationspraxis, wo man täglich üben soll, und einer täglichen Achtsamkeitspraxis. Ja. In jeder Woche gibt es halt eine geführte Meditation, und was ich so toll finde, ist, da merke ich auch einfach, da ist so viel Erfahrung eingeflossen für Meditationsübende, dass diese Meditationsübungen in der Länge variieren. Also ein und die gleiche Übung kann man entweder 10 Minuten üben, 20 Minuten oder 30 Minuten und kann das dann anpassen an die eigenen zeitlichen Kapazitäten. Und dann ist dann so ein QR-Code drin und dann kommt man da drauf.
Sie empfehlen, ach so, im Buch quasi?
Im Buch, ja.
Oh, okay,
im Buch.
Und dann hat man die Meditation quasi auch auf dem Telefon.
Genau, direkt,
drauf.
Also
cool.
Super, super gut kann man direkt üben. Und sie empfehlen tatsächlich, dass man jede Woche mindestens einmal so eine 30-minütige Meditation machen soll, damit man wirklich so reinkommt, und auch, dass man so ein Tagebuch führt. Ich muss sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man schon irgendwo dieses Training so buchen kann oder so, ne? Ich habe jetzt nur das Buch gelesen.
Ich habe eben mal geguckt im Internet und habe auf die Schnelle aber nichts gefunden. Also vielleicht gibt es eben, ne, achtsam@deutschlandfunknova.de, schreibt uns da gerne. Und belehrt uns eines Besseren, wenn ihr vielleicht selber solche Workshops gibt oder so oder irgendwie so ein Training anbietet. Aber ich habe jetzt auf die Schnelle, sage ich mal, erstmal nichts gefunden. Aber ganz kurz noch, mir ist noch eine andere Frage kurz durch den Kopf geschossen, bevor wir weiter über dieses Programm sprechen. Wir hatten ja gesagt in der Folge über MBSR, MBSR ist, glaube ich, sehr, sehr gut für Leute, die noch gar keinen Kontakt mit Achtsamkeit hatten. Das andere Programm, wo ich immer die Buchstaben vergesse, MBCT war es, ne?
Genau, MBCT.
Da hast du gesagt, das ist eher für Leute, die vielleicht eine Depression haben oder eine leichte Depression auf dem Spektrum oder so als Einstieg. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, für diese Menschen ist Vedana gut? Oder würdest du einfach sagen, alle Leute, die vielleicht neugierig sind? Oder gibt es da auch eine Zielgruppe?
Also hier haben die Autoren geschrieben, dass auch Anfänger damit beginnen können oder auch Leute, die schon sehr fortgeschritten sind in ihrer Achtsamkeitspraxis und einfach mal so eine andere Perspektive, so einen anderen Winkel einnehmen wollen, dass sie sagen wollen, hey, ich möchte mich jetzt einfach genau auf diese Vorstufe von Emotionen konzentrieren, und das ist gar nicht irgendwie eingeschränkt für bestimmte Personengruppen oder so. Ne? MBSR war ja sehr stark auch für Stressreduktion oder auch Menschen, die chronische Schmerzen haben oder so, und in diesem Buch ist das alles aufgehoben. Ne? Also das ist so konzipiert, dass die ersten 2 Wochen, da geht es ganz viel darum nochmal, was ist Achtsamkeit, wie kann ich mich verankern im Moment, sodass eigentlich, ich denke, dass jeder abgeholt wird. Und ich fand es super spannend. Also ich könnte es jedem empfehlen.
Okay, also du, genau, du warst da auch total neugierig und hast da quasi Neues entdeckt, obwohl du schon ja auch so tief im Thema bist.
Ja, also einfach die Art und Weise, wie manchmal Dinge einfach so zusammengefügt werden irgendwie so, oder wie Übungen tatsächlich, weil ich schreibe ja zum Beispiel auch für Achtsam sehr, sehr viele Übungen, wo ich dachte, wow, das sind eine super schöne Übung, was die sich da überlegt haben, oder auch diese Individualisierung, indem man sich entscheiden kann, übe ich 10 Minuten, 20 oder 30, oder es gibt sogar noch die Möglichkeit, dass man minimale Instruktionen nur hört, weil manche, die mögen das ja gar nicht, dass so viel gesagt wird. Da gibt es auch Variationen. Oder soweit, dass nur ab und zu so ein Gong kommt, eine Glocke, ja.
Aber es gibt Empfehlungen, ne? Also so, wie oft soll man meditieren oder so Sachen?
Ja, die sagen, also die sind wirklich, dass sie sagen, hey, wenn ihr dieses Programm macht, entscheidet euch dafür, und ihr solltet 6 von 7 Tagen diese Übung wirklich machen. Und wenn ihr nur an 3 oder weniger Tagen meditiert, dann empfehlen sie wirklich, wiederholt dann nochmal diese Woche. Also es ist ja ein 8-wöchiges Programm. Und wenn man gar nicht dazu kommt, dann lieber nochmal anfangen. Und die sagen dann auch so, das ist gar kein Versagen. Es ist sogar ganz oft so, dass Leute einfach häufigere Ansätze brauchen, um vielleicht auch Raum und Zeit zu finden. Und sie sagen, was ich sehr, sehr schön finde als Erinnerung, du kannst bei der Achtsamkeitspraxis nicht versagen. Du fängst einfach so an, wie du anfängst, aber es ist halt wichtig, dass man sich committet und das wirklich auch so durchzieht und nicht einfach nur so, oh, ich mache mal hier und da so.
So, jetzt gehen wir da noch mal ein bisschen konkret rein. Du hast mir hier so eine schöne Wochenauflistung geschickt, was ich wahnsinnig interessant finde, weil wenn man über so ein Programm spricht, dann will man ja vielleicht dann auch ganz konkret wissen, was mache ich da? Ne? Also da gerade Achtsamkeit.
Das ist voll wichtig.
Ja, ich meine, gerade Achtsamkeit klingt ja für manche Leute, die vielleicht noch nicht so im Thema sind, so sehr abstrakt. Ne? Es ist sehr so, ja, und was mache ich dann da? Also was soll ich genau machen? Und es geht darum, die Gefühlsfärbungen ja zu beobachten, wahrzunehmen und so, ne?
Genau, und am Anfang in der ersten Woche, also in den ersten zwei Wochen, wird erstmal so ein Fundament geschaffen dafür, weil die Voraussetzung, um diese Gefühlsfärbung wahrzunehmen, ist ja erstmal, dass du überhaupt präsent bist. Ne? Also in der ersten Woche geht es viel darum, dass wir die Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment verankern, also beispielsweise durch Atemmeditation, was sie hier diesmal auch neu mit reingebracht haben. Und wir hatten mal eine Folge zur traumasensitiven Achtsamkeit von David Treleaven. Und der hat diese Autoren übrigens auch beraten in dieser Hinsicht, dass halt nicht für jeden der Atem der passende Anker ist. Weil es gibt Menschen, wenn die sich auf den Atem fokussieren, die werden unglaublich nervös und das triggert sie tatsächlich. Und deshalb hier auch die Empfehlung, wenn der Atem für euch nicht der passende Anker ist, dann wählt vielleicht die Füße, die Hände und guckt, wie da die Empfindungen sind. Und trotzdem sagen sie, ein Anker ist halt sehr, sehr wichtig, weil unser Geist, das ist wie so ein Boot, irgendwie, das so lose angekettet irgendwie ist oder vielleicht, und das braucht immer wieder so einen Anker, damit das zum Ufer zurückkehren kann. Und das übt man dann in der ersten Woche, sich verankern zu können und auch täglich, zum Beispiel beim Aufwachen, ja, einfach so einen Moment zu nehmen, so, wo stehe ich gerade, was fühle ich gerade?
Und ich habe schon ein bisschen weiter gescrollt. Ich bin schon bei Woche 5, ehrlich gesagt, weil ich so wahnsinnig neugierig bin und da ist so viel Cooles drin. Wir haben auch schon mal eine Folge gemacht über die Stoiker. Da ging es um Wertschätzung für Kleinigkeiten. Das spielt ja auch eine große Rolle, ne? Und Dankbarkeit und sowas.
Unbedingt, ne? Das finde ich auch nochmal schön, dass sie das da so reingearbeitet haben, ja. Dass wenn wir halt zum Beispiel auch merken, oh, ich habe ganz schön viele unangenehme Empfindungen oder so, dass wir aber uns auch nähren können durch die Wertschätzung der Kleinigkeit, ne, oder Dankbarkeit zum Beispiel. Dass wir nicht einfach dem so hilflos ausgesetzt sind. Man könnte ja sagen, okay, gut, dann übe ich mich darin wahrzunehmen, was angenehm und unangenehm oder neutral ist. Aber kann ich denn was daran ändern? Und genau durch solche Übungen, zum Beispiel so 10-Finger-Dankbarkeitsübungen, dass man für jeden Finger eine Sache findet, für die man heute dankbar war, kann man das eben auch kultivieren.
Und sowas wie lernen, wie wir häufiger Dinge tun können, die unsere Lebensqualität verbessern. Ah, wie schön. Ja. Oder es gibt eine Meditation zum Thema Freundlichkeit und eine zum Thema Schwierigkeiten erkunden. Also es ist schon sehr konkret und lebensnah.
Ich finde es sehr, sehr, sehr konkret. Und ich finde auch, die haben so einen nochmal so auch einen anderen Umgang mit diesem Abschweifen so bekommen. Das fand ich, diesen Vergleich oder die Metapher, die sie gewählt haben, die kannte ich so noch nicht. Die haben gesagt, ganz oft ärgern wir uns natürlich, wenn wir abschweifen, auch während unserer Meditationspraxis und denken, Mist, ich mache das nicht richtig. Und dann haben sie gesagt, ja, stell dir mal vor, du meldest dich für ein Fitnessstudio an und dann gehst du rein und dann sind da so gar keine Geräte. Ganz bestimmt wärst du super enttäuscht. Und so ähnlich ist es halt mit dem Achtsamkeitstraining. Wenn du jetzt gar keine Erinnerung mehr hättest, Grübelgedanken, Sorgen oder so, dann hast du ja gar kein Objekt mehr, mit dem du üben kannst. Das heißt, all diese Dinge sind deine Fitness-Trainingsinstrumente, dein Crosstrainer oder so. Und jedes Mal, wenn dann zum Beispiel so ein Grübelgedanke kommt, dass du sagst so, hey, ich freue mich richtig, dass du da bist, weil mit dir kann ich jetzt üben. Und das fand ich echt so eine coole Metapher.
Ja. Und du hast uns natürlich auch konkrete Übungen aus dem Programm mitgebracht an dieser Stelle, damit wir die jetzt vielleicht auch direkt zusammen so ein bisschen ausprobieren oder erkunden können. Dann haben wir auch ein schönes Bild davon, was uns da so erwartet, ne?
Genau, das ist so quasi so eine Preview. Natürlich gibt es sehr, sehr viele Übungen da drin, aber so eine ganz einfache, zum Beispiel Verankerungsübung, die sie machen, die nennen das die 6 Sekunden Stressabbauübung, eine Fußsohlenmeditation, dass ihr im Laufe eures Tages eure ganze Aufmerksamkeit zu den Fußsohlen bringt und einfach nur guckt, was sind denn die Empfindungen, die ihr da so beobachten könnt. Also Druckgefühl, Wärme, Kälte, Kribbeln, Schmerzen oder vielleicht auch gar kein Gefühl. Und da war auch so ein bisschen so diese Frage, so, warum kann uns denn so eine einfache Übung helfen? Und auch da sagen sie, wir üben uns natürlich immer wieder darin, unsere Aufmerksamkeit zu lenken und haben dann, die haben von einem Dichter ein Zitat, R.S. Thomas, der sagt, wenn wir in einer Denkschleife feststecken, können wir sie nicht durch noch mehr Denken beenden. Ne? Und das durchbrechen wir.
Brillant.
Also wenn wir noch mehr denken, das bringt uns gar nicht weiter, sondern wir müssen ins Fühlen. Also von diesem Denkmodus zurück zu diesem Fühlen und Empfinden. Und deshalb kann auch so eine Fußsohlenmeditation sehr viel helfen.
Das klingt so ein bisschen banal, ne? Wenn man das so sagt. Und man als Außenstehender, wenn man sich noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt, denkt man auch, ja, duh. Aber wir probieren leider genau das. Wir denken über etwas nach, finden keine Lösung und dann grübeln wir noch mehr und machen es damit noch mehr dramatischer oder stressiger für uns oder irgendwie. Deswegen fand ich den Satz gerade tatsächlich schön, auch wenn es gerade klang, als wäre das ironisch gemeint. Das war natürlich total ernst gemeint, weil wir es halt immer machen, obwohl wir eigentlich wissen, dass es irgendwie Quatsch ist. Und eine andere Übung auch hast du dabei für direkt nach dem Aufwachen.
Genau, dass man, wenn wir aufstehen, uns auch, manchmal sind wir ja noch so im Traum irgendwie noch gefangen, wir haben gerade was geträumt oder so oder sind noch benommen oder so, ne, dass wir uns da auch bewusst werden, was für Körperempfindungen sind denn da gerade eigentlich, ne, ist da eine Schwere, eine Müdigkeit oder poppen da schon direkt irgendwie die To-Dos auf und all diese kleinen Momente im Alltag, dass wir uns da Zeit nehmen, um wahrzunehmen, ne? Und das alles bereitet uns quasi darauf vor für Meditation, wo wir wirklich zum Beispiel anhand unserer Körperempfindung einfach so schauen können, ist das jetzt angenehm, unangenehm oder neutral? Oder wenn jetzt ein Gedanke kommt, ist es angenehm, unangenehm oder neutral? Also genau diese Vedana, diese Gefühlsfärbungen wahrzunehmen. Und eine schöne Übung, die ich fand, ist, dass man zum Beispiel in Woche 3 am Ende des Tages den Tag nochmal reflektiert. Also dass man nochmal den Tag so durchgeht, Ereignisse, die vorgefallen sind, ob klein oder groß, und dann einfach so zu gucken, was löst es bei mir aus? So ein angenehmes, unangenehmes oder neutrales Gefühl. Und dann nicht zu versuchen, super krass das so zu analysieren oder so. Und da haben die auch so einen Vergleich, dass sie sagen, bei Vedana geht es nicht darum, alles so zu analysieren, viel darüber nachzudenken. Das ist wie, wenn jemand dir einen Ball zuwirft und du fängst den, dann spürst du direkt, ist der hart oder weich. Aber du denkst nicht darüber nach, ja. Und so ähnlich ist es auch mit Vedana. Wir üben uns da drin, das einfach wahrzunehmen, ohne viel darüber nachzudenken.
Ja, das ist auch sehr gut, dass du das extra dazu sagst, weil sonst hat man das Gefühl, wie soll ich jetzt 8 Wochen die ganze Zeit über meine Gefühle nachdenken? Nee.
Nein.
Und auch diese Gefühlsfärbung, die Einfachheit dessen, ne, wahrzunehmen. Ja. Also einfach eben genau wie du sagst, das ist halt hart oder weich oder halt, keine Ahnung, negativ, positiv, neutral.
Und es wird leichter, ne? Also je mehr, ich kannte das ja schon, bevor ich dieses Training irgendwie so hatte, und ich fand das manchmal so sehr erleichternd, wenn es um irgendwas geht, und ich musste dann nicht direkt irgendwie analysieren, was war das jetzt für ein Gefühl, war das jetzt irgendwie Wut oder so, sondern einfach nur, nee, das war jetzt einfach richtig unangenehm. Und diese 3 Kategorien einfach so zu haben, ja.
Es gibt ja das schöne englische Wort Literacy, also wenn man quasi fähig ist, etwas zu lesen, ja, und da gibt es Digital Literacy, also ob man fähig ist, in der digitalen Welt zum Beispiel digitales Arbeiten zu lesen oder damit umgehen zu können. Und man kann eigentlich sagen, dass Vedana auch ist so ein bisschen so wie Gefühlsliteracy. Also so, man lernt seine Gefühle lesen, ne?
Unbedingt, ne? Weil daran ist ja angekoppelt, wir müssen ja, wir machen ja hier nicht Telepathie oder so, sondern wir sind in ganz, ganz nahen Kontakt mit unserem Körper. Also wir sprechen mit unserem Körper und verstehen dann, in welche Richtung geht es. Weil das sind die Vorstufen von diesen Emotionen. Wenn wir einfach weiter dranbleiben, dann entwickeln sich einfach starke Emotionen oder so. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig für unsere Literacy, ja.
Und dann ist es auch hilfreich, eben zum Beispiel, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, sei es in der Familie oder im Kollegium oder in der Schule oder an der Uni oder wo auch immer ihr euch befindet, im Betrieb oder so, dass man seine Gefühle dann irgendwie in Worte fassen kann und selber seinen Gefühlen nicht so hilflos ausgeliefert ist. Da hast du eine Studie mitgebracht, dass das nämlich eben ja sehr, sehr hilfreich ist, ne?
Genau, ne? Und die soll einfach auch nochmal belegen, warum es so wichtig ist, ne, sich in Vedana quasi zu üben. Das ist eine Studie von Lieberman et al. 2007, veröffentlicht in der Psychological Science, und da wurden 30 Probanden im FMRT untersucht und ihnen wurden verschiedene Bilder von Gesichtern mit emotionalen Ausdrücken gezeigt, wie zum Beispiel Gesichter, die sehr ängstlich waren oder sehr wütend. Und wenn wir so etwas sehen, wir Menschen, dann reagieren wir oder unser limbisches System eigentlich automatisch da drauf. Ne? Also wenn wir Angst sehen oder Wut, dann registriert unser Gehirn, unsere Amygdala, okay, das ist Angst oder Wut. Ne? Und die Probanden, die mussten dann verschiedene Aufgaben durchführen, wie zum Beispiel die entsprechende Emotion benennen. Also wenn sie so ein ängstliches Gesicht gesehen haben, mussten sie sagen, okay, das war Angst oder das war Wut. Oder Variationen waren zum Beispiel einfach das Geschlecht der Person zu nennen, was sie dann, also das war eine Frau oder ein Mann oder so. Und in dem Ergebnis zeigte sich, bei der Präsentation von diesen negativen Bildern kann die Benennung des Gefühls dazu führen, dass die Aktivität der Amygdala sich verringert. Ne? Also das heißt, diese emotionale Reaktivität im Gehirn kann verringert werden, einfach nur durch die Benennung. Und wir haben das ganz oft schon hier gesagt, ne? Name it to tame it, wenn wir das benennen, ja, dann haben wir wieder Kontrolle. Aber ich glaube, ich hatte noch keine Studie mitgebracht, wo dieser Mechanismus wirklich so ganz, ganz klar war, okay, wenn du es benennst, dann geht die Amygdala auch runter.
Und das wiederum, finde ich, verstärkt sich noch, wenn man es aufschreibt. Ja, weil dann stimmt, ist ja. Es auch aus dem System raus. Und dann hat man es genamed, um es zu tamen. Also um es quasi, wie sagt man? Tame.
Name it to tame.
Nee, aber ich meine, also, auf Deutsch ist es.
Benenne es, um zu zähmen.
Um es zu zähmen, danke, das Wort zähmen hat mir gefehlt. Genau, um es zu zähmen. Und wenn man jetzt es aufschreibt, dann hat man es noch mehr quasi, finde ich, für mich jetzt, noch mehr aus dem System geschüttelt. Weil es ist dann auf dem Papier, das Papier hat es aufgenommen. Ich kann es loslassen. Das ist so, sogar, finde ich. Noch ein bisschen die Stufe drüber. Und du hast noch eine Studie mitgebracht zu diesem Thema.
Ja, genau. Da geht es darum, okay, wir wissen jetzt, ne, wenn wir Emotionswörter oder Erfahrungen benennen, kann das uns irgendwie helfen. Aber können wir das auch so weit treiben, dass wir das vielleicht auch in die Behandlung mit integrieren können? In diesem Fall von Menschen mit Spinnenphobie, die ja sehr, sehr viel Angst vor Spinnen haben. Und das ist eine Studie von Kiersanski, Lieberman und Crest, 2012 in der Psychological Science erschien die. Und da wurden 88 Probanden untersucht mit einer Spinnenphobie. Also das ist eine irrationale Angst vor Spinnen. Und die wurden einer klassischen Konfrontationstherapie unterzogen, die in der Verhaltenstherapie sehr gängig ist bei Phobien. Das heißt, denen wurde eine echte lebende Vogelspinne präsentiert, also richtig haarig und groß. Und das waren ja 10 standardisierte Sitzungen, wo 10 standardisierte Schritte quasi in dieser Behandlung, je 30 Sekunden, um euch einfach nur diese Range zu zeigen. Also der erste Schritt besteht darin, dass die Person in einem Raum ist, ungefähr 1,5 Meter entfernt von der Spinne, die in auch so einem Kasten ist, ne? Also man sieht es nicht. Und 30 Sekunden sieht sie nur, und das reicht aber bei Spinnenphobikern natürlich schon, um Angst auszulösen. Und dann nähert man sich der Spinne immer weiter. Und im letzten Schritt ist es tatsächlich so, dass der Proband oder auch Patientin in der Konfrontationstherapie die Spinne mit dem Zeigefinger kurz anfassen würde. Also um zu sehen, das ist eine wirkliche Konfrontation. Schafft man alles, habe ich auch schon gemacht mit Patienten, geht alles. Ja, also kann man wirklich lernen. Nach dieser, also alle Probanden haben diese Konfrontationstherapie oder Übung gemacht. Und danach wurden sie in einen Raum gesetzt und in 4 Gruppen eingeteilt. Die haben in diesem Raum quasi einen ganz großen Bildschirm gesehen, auf der live eine Vogelspinne zu sehen war. Und dann haben sie einen Ton gehört und dann sollten sie ihrer Instruktion der jeweiligen Gruppe folgen. Die eine Gruppe, die sollte die Emotionen benennen, also einen Satz bilden und auch wirklich aufsagen, der negative Wörter beinhaltet, der beschreibt, wie sie zu dieser Spinne irgendwie so stehen, ne? Und auch ihre emotionale Reaktion. Also ich habe Angst, dass mich diese eklige Spinne gerade anspringt. Also ganz ehrlich sein, ne, wie sich das alles anfühlt. Die zweite Gruppe, die hat Neubewertung durchgeführt. Also die sollten einen Satz sagen, der irgendwie neutrale Wörter beinhaltet und auch irgendwie beschreibt, so ein Gedanken, der irgendwie dazu führt, dass sie weniger negativ über die Spinne denken. Diese kleine Spinne anzuschauen, ist nicht gefährlich für mich. Ja, also das wäre eine klassische Neubewertung. Oder die dritte Gruppe, die hat sich dann abgelenkt, die sollte irgendwas über irgendwelche Möbelstücke erzählen. Also sowas wie, vor meiner Couch im Wohnzimmer steht ein Fernseher. Und die vierte Gruppe, die wurde nur konfrontiert, die musste gar nichts machen. Das ist alles gar nicht so, also es macht alles Sinn, wenn ihr gleich die Ergebnisse seht, aber die haben dann Fragebögen bekommen, dann wurde deren Angst gemessen und auch die Hautleitfähigkeit, weil das ist der biologische Marker dafür, wie gestresst oder wie ängstlich die dann waren, ne? Und tada, im Ergebnis zeigte sich, die Emotionsbenennungsgruppe, die war auch eine Woche nach dieser Konfrontationstherapie, die haben die geringste Hautleitfähigkeitsreaktion gezeigt. Also das heißt, die geringste physiologische Reaktivität auf die Spinne. Das heißt, auf einer biologischen Ebene haben die viel entspannter reagiert als diese Neubewertungsgruppe oder auch diese Ableckungsgruppe. Subjektiv, wenn man die gefragt hat, was war denn besser für euch, gab es keine Unterschiede. Und die Autoren, die haben das so erklärt, dass sie sagen, ja, viele Personen, die denken gar nicht, dass es hilft, wirklich diese negative Emotion zu benennen und dass es dabei hilft, irgendwie herunterzuregulieren. Und ich finde das mega, mega spannend, weil in den Therapien, also Neubewertung ist ja auch eine gute Strategie, dass man sagt, naja, okay, so schlimm ist es ja nicht. Aber es kann so, so heilsam und wichtig sein, einfach auch zu benennen, dass es gerade einfach unangenehm ist.
Das ist sehr interessant, weil wir haben ja auch schon mal über Affirmationen gesprochen, hier bei Deutschlandfunk Nova, also auch im Archiv, ja, weil da gibt es immer wieder, ich sag mal, so unangenehme Schlagzeilen wie, ja, affirmieren ist super gefährlich, und da haben wir auch eine Folge, eine ganze drüber gemacht. Also es ist, man kann es falsch machen, sagen wir mal so, ne? Wenn man immer sagt, das ist alles nicht so schlimm oder mir geht's gut, obwohl es einem gar nicht gut geht und so weiter, dann ist das kontraproduktiv. Das ist jetzt nicht tödlich gefährlich, aber es ist halt auch nicht so besonders hilfreich. Und ich finde dein Spinnenbeispiel eben hier, diese Studie, die zeigt nochmal, dass es bestimmte Regeln gibt, sage ich mal, auch beim Affirmieren, an die man sich halten kann, ja, wissenschaftlich erwiesen. Man kann erstmal sagen, ich fühle das und das, auch wenn es ein sogenanntes, in Anführungszeichen, immer negatives Gefühl ist, also Angst, Ekel, Abscheu, was auch immer, ja, wenn wir es benennen, name it to tame it, so. Und dann können wir ja aber im nächsten Schritt, ne, uns defusionieren und so weiter, haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen. Ich denke, dass ich große Angst vor dieser Spinne hätte oder so. Und dann kann man ja irgendwann später, kann man ja dann sagen, ja, das Angucken dieser Spinne ist jetzt gar nicht so dramatisch. Aber vielleicht ist es eben auch die Reihenfolge, ne?
Ja, also nichts davon ist per se so irgendwie so falsch, ne? Aber wie einfach auch diese Erfahrung zu haben, es ist ganz, ganz wichtig, manchmal einfach auch ganz offen zu sagen, ja, das ist gerade echt schlimm für mich oder so oder sehr, sehr unangenehm. Und deshalb ist diese Reihenfolge sehr, sehr hilfreich, denke ich.
Und deswegen Vedana. Wir haben heute über eine neue Achtsamkeitspraxis oder ein neues Achtsamkeitstraining gesprochen. Übrigens vielen Dank für diesen Namen, weil das ist ein Name, den ich mir merken kann, Vedana.
Ja.
MBSR kann ich mir auch merken, aber die anderen, da verwechsel ich immer die Buchstaben. Ich weiß nicht warum. Also Vedana heißt es, soweit wir wissen, gibt es noch keine irgendwie Ausbildungsstelle oder so, aber es gibt jetzt eben dieses Buch. Sag nochmal den Titel ganz kurz zur Sicherheit.
Genau, das neue Achtsamkeitstraining, die Botschaften von Gefühlen erkennen und entschärfen.
Und vielen Dank für die Studien, die auch nochmal beweisen, dass es eben durchaus hilfreich ist für unser Stresslevel, dass wir Gefühle erstmal benennen. Dafür, um sie benennen zu können, müssen wir sie natürlich erstmal fühlen. Und dabei kann dieses Training helfen. Was hast du denn uns für eine Übung in dem Zusammenhang mitgebracht?
Ja, ich habe eine geleitete Meditation geschrieben, in der wir genau diese Gefühlsfärbung mal bewusst wahrnehmen können. Ich dachte, direkt praktizieren.
Natürlich, sehr, sehr gut. Das wollen wir ja hier machen. Ja, dann hoffen wir haben euch inspiriert wieder in dieser Folge. Und ihr habt vielleicht etwas Neues entdeckt, was irgendwie interessant für euch klingt. Es ist auf jeden Fall neu. Auf jeden Fall ist es wie so ein Newsflash hier aus der Achtsamkeitsszene, könnte man sagen.
Auf jeden Fall.
Dann entspannt euch und wir fühlen jetzt zusammen unsere Gefühle, denn es ist gut für uns und es macht uns gesund. Teilt diese Folge auch mit so vielen Menschen wie möglich, wenn ihr sagt, hier Inspiration, spread the word, wie man auch so schön in Neudeutsch sagt. Auf Englisch. Und erzählt einfach weiter, was es alles Schönes gibt und wie viele Möglichkeiten wir haben, ja, unsere Emotionen zu regulieren und unser Stresslevel zu senken. Dann sage ich Mai Hung und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, in der du dir deiner Gefühlsfärbungen, Vedana, bewusst werden kannst. Nimm nun eine angenehme Körperhaltung ein. Du kannst diese Übung im Sitzen oder im Liegen machen. Und schließe sanft deine Augen. Wähle für dich einen Aufmerksamkeitsanker, der angenehm ist. Das kann deine Atmung sein oder auch die Füße oder deine Hände. Während dieser Übung kannst du immer wieder mit deinem Anker in Kontakt treten. Ich lade dich nun ein, dein Bewusstsein auf deine Körperempfindungen zu richten. Vielleicht ist da eine besonders intensive Körperempfindung. versuche zu erspüren, ob diese angenehm, unangenehm oder neutral ist. Falls du es schwierig findest, die Empfindung direkt einzuordnen, sei ganz beruhigt. Lass die Empfindung los. Und warte darauf, bis eine nächste Körperempfindung kommt, die du beobachten kannst. Weite nun deine Aufmerksamkeit auf Geräusche in deinem Raum aus. Und nimm die Gefühlsfärbung wahr. Angenehm, unangenehm oder keines von beidem. Dabei musst du nicht angestrengt darüber nachdenken. Nimm es einfach so wahr, wie es ist. Und nun, wenn du soweit bist, kannst du deine Aufmerksamkeit auf einen Gedanken, eine Erinnerung oder ein innerliches Bild richten und erneut seine Gefühlsfärbung wahrnehmen. Angenehm, unangenehm oder neutral. Falls du merkst, dass dir diese Übung schwerfällt und du dich ärgerst oder überfordert fühlst, richte deine Aufmerksamkeit auf deinen gewählten Anker. Dieses Gewahrwerden der Gefühlsfärbung ist eine kontinuierliche Praxis, bei der du nichts falsch machen kannst. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal 3 tiefe, nährende Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.